Jetzt stehen wir hier. Die Uhr läuft. Ich habe einen Puls von 115. Und ich freue mich. Ich bin aufgeregt. Und ein ganz großer Teil in mir sagt auch, Michael, du bist komplett bescheuert. Das ist ein Gefühl wie im Aufzug, nur mit Wasser. Was es nicht besser macht. Oh, wir kippen so nach vorne. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind mittlerweile 500 Fuß tief, das heißt ungefähr 150 Meter. Und wenn man rausschaut aus dem Fenster, sieht es aus, als würde man in den Himmel schauen. Uns folgt so ein Schwarm kleiner Fische, die in dem Licht von dem U-Boot glänzen. Das hier ist so extrem und so unvergleichlich mit allem, worüber ich jemals vorher nachgedacht habe. Das hier oder Space Shuttle? Wow. Shit! This is the best fucking thing ever! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, warum ich ständig bei der Arbeit heulen muss, aber es war so schön.
Wen ihr hört, das ist unsere Reporterin Maike Greine. Ihr Thema: Tiefseetauchen an einem selbstgebauten U-Boot. 100% erleben. Aber die Frage ist vielleicht auch, wie gefährlich darf ein Abenteuer sein? Wie weit geht Extremtourismus? Abgelegene Orte, keine Regeln, kein TÜV, ein spezieller Kick, Lebensgefahr inklusive. Mit welchen Innenwelten Maike zu kämpfen hatte, wie ihr Umfeld reagiert hat und ob es das alles wert war, das will ich heute von ihr erfahren. Ich bin Ferdinand Dehr und ihr hört
Hören, Staunen, Verstehen, der Galileo-Podcast.
Hallo, liebe Maike. Schön, dass du zugeschaltet bist. Von wo bist du zugeschaltet, sag mal, aus?
Hallo, lieber Ferdi. Ich freue mich auch. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer in Paderborn, meiner Heimatstadt, wo ich wieder lebe seit einigen Monaten.
Ich möchte einmal ganz kurz sagen, was ich mag, wenn ich deine Beiträge sehe, wenn ich dich höre. Was ich sehr gerne mag, ist, dass du deine Emotionalität kaum verbergen kannst. Also mit dir würde ich jederzeit pokern, weil ich glaube, da würde ich immer sehr leicht gewinnen, weil man dir sehr leicht ansehen kann, wie du dich fühlst und wie es dir gerade geht. Und ich finde, es ist eine absolute Qualität, eine Emotionalität, also die spüren lassen zu können. Und ich weiß gar nicht, ob du das vermeiden könntest, wenn du wolltest. Aber dass du das nicht kannst und nicht tust, ist auf jeden Fall eine Qualität, die ich sehr schätze, wenn ich Beiträge von dir sehe.
Vielen, vielen Dank. Du kannst mich gerade sehen, weil wir das Ganze auch mit Video aufzeichnen. Und deswegen siehst du auch, dass ich rot werde. Also es fängt schon damit an. Ich glaube, das ist ein schönes Kompliment. Also es fühlt sich für mich schön an. Vielen Dank dafür. Tatsächlich, die Begeisterungsfähigkeit ist das eine, aber wenn ich mich über was freue, aber auch wenn ich Angst habe oder mich etwas, also manchmal überwältigen mich meine eigenen Emotionen und ich habe tatsächlich auch mal mit jemandem professionell darüber gesprochen, ob es nicht sein sollte, dass man das besser reguliert, damit man im Leben cooler sein kann. Und der Tipp kam auch schon mal, ja, regulier dich besser, aber ehrlicherweise habe ich ja dann irgendwann bei euch angefangen, Reporterin zu sein und habe es dann einfach gelassen. Und lebe die Emotionen aus, sozusagen.
Für uns ist es genau das, was wir gerne wollen. Ich zum Beispiel schätze es total, wenn du das machst. Bild, jetzt
danke.
Geht's um Extremtourismus.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
Nein, Spaß.
Tatsächlich. Ja, aber einfach danke schön dafür. Ich bin
sehr
rot.
Gern.
Guck mal, da geht's schon wieder los. Die Emotionen nicht regulieren können, aber ich freue mich. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Freue ich mich auch sehr drauf. Das Thema, das wir haben, ist in dem Sinne spannend, weil es um Extremtourismus geht. Also es ist so, es gibt Urlaub und Urlaub light und Urlaub mit viel Entspannung. Und dann gibt es, glaube ich, etwas, da ist der Fokus anders. Als sie dich angerufen haben, gesagt haben, magst du bei einem Explorer mit dabei sein? Und beim Explorer geht es auch immer sehr viel um Erleben. Wie haben die dich gefragt?
Ich weiß doch genau, das Telefon hat geklingelt mit einer der Nummern, wo ich direkt wusste, okay, da passiert jetzt irgendwas. Das könnte eine spannende Anfrage sein. Also bin ich an den Rand gefahren, habe es entgegengenommen
Und ich erinnere mich, dass die Kollegin erst so ein bisschen drumherum geredet hat. Ja, und Explorer, also müsst ihr jetzt mal gucken. Also eigentlich steht's schon, aber also es ist ein U-Boot. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich sofort Ja gesagt habe und erst dann angefangen habe zu überlegen, was das eigentlich bedeutet.
Hat sie gesagt,
könnte,
es ist in der Karibik und du so ja. Und dann hat sie gesagt, es ist ein U-Boot und du immer noch ja.
Nee, tatsächlich kam das mit der Karibik relativ spät. Ah. Erstmal kam nur, hey, das ist ein U-Boot und das ist jemand, also der bastelt da so dran rum. Und tatsächlich war es, war der erste Gedanke, okay, das klingt wahnsinnig aufregend, da habe ich Bock drauf. Mhm. Also dieses Gefühl von, das ist eine Geschichte dahinter, die kann nur cool werden. Die möchte ich erzählen, das war der erste Gedanke. Der nächste Gedanke war dann, und der kam doch verhältnismäßig spät, was für ein U-Boot. Von was reden wir eigentlich? Ich musste an die U-Boote denken, die man auch mal im Museum sieht oder bei irgendwelchen nächtlichen Dokumentationen, die so im Fernsehen laufen. Ne? Die größten U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Kalten Krieg oder sonstiges. Und dann sagte mir die Kollegin, Miri heißt sie, es ist ein ganz kleines U-Boot und derjenige, der dieses U-Boot gebaut hat, der war auch auf der Titan. Aha. Und da wusste ich, das werden schwierige Gespräche mit Familie und Freunden, wenn ich denen erzähle, was ich als nächstes mache. Aber die also ich war aufgeregt und ich war wahnsinnig interessiert, aber ich war aber auch geschockt, weil dieses Titan-Unglück hängt ganz eng mit unserer Geschichte zusammen.
Muss man vielleicht ein bisschen erklären für die Zuhörer, die es nicht wissen. Also es gab eine Firma, Oceangate hieß die, und die sind runter zur Titanic getaucht, haben dann irgendwann den Kontakt verloren, haben noch versucht, ich glaube 2 Tage lang versucht, die zu finden, in der Hoffnung, sie noch retten zu können. Und da haben dann aber nur das Wrack finden können, weil es implodiert ist.
Als die ersten Nachrichten kamen, ein Forschungs-U-Boot, wie es erst hieß, heute wissen wir, es war in dem Sinne kein Forschungs-U-Boot, es war ein Touristen-U-Boot, hat den Kontakt verloren auf dem Weg zur Titanic. Und wer irgendwann mal in seinem Leben den Fernseher angeschaltet hat oder den Film gesehen hat, weiß, das ist wahnsinnig tief. Da unten ist gar kein Leben mehr und vor allem auch eigentlich kein Leben mehr möglich. Und das heißt, wenn der Kontakt zu so einem U-Boot abbricht, dann heißt es entweder, es ist ein technisches Problem oder dass tatsächlich was passiert ist. Und dann war auch sehr früh klar, weil der Wasserdruck da unten so riesig ist, da kann es keine Überlebenden geben. So war es dann auch. An Bord waren ein Vater mit seinem Sohn, der tragischerweise eigentlich gar nicht runter wollte, der vorher Angst hatte. Und mehrere, doch, muss man so sagen, sehr, sehr reiche Menschen, Milliardäre, mehrfache Multimillionäre, die eben mal die Titanic, das Wrack, das, was davon noch übrig ist, wirklich sehen wollten. Und der Chef dieser Firma, Oceangate, der, wie wir dann vielleicht, genau, Stockton Rush, der hat, wie wir dann vielleicht auch im Verlauf unseres Gespräches, aber auch in unserer Reportage sehen werde, die Verantwortung dafür getragen, dass es zu diesem Unglück gekommen ist.
Ja.
Und der Mensch, mit dem ich mich getroffen habe, mit dem wir uns als Team getroffen haben in der Karibik, war ein guter, vielleicht mit der engste Freund dieses Stockton Rushs und war in der Titan, in diesem kleinen Schiff mit an Bord. Natürlich nicht, als das Unglück geschehen ist, sondern einige Jahre davor. Und hat dieses Unglück kommen sehen. Und als sich das alles entfaltete in dieser Anfrage, wusste ich, als ich das Ja gesagt habe, das war genau das Richtige. Ich will dahin, ich will wissen, was passiert ist. Aber es gab auch eine Menge Angst. Denn von der Anfrage bis, dass es tatsächlich losging, sind dann noch einige Wochen vergangen.
Aber dann nimm uns doch mal da mit. Also das heißt, irgendwann packt man seine Sachen und sagt, so ein bisschen U-Boot tauchen, da brauche ich nicht viel. Ein T-Shirt, eine kurze Hose, ein paar Socken vielleicht.
Ich weiß noch genau, ich saß mit meinen Eltern beim Mittagstisch und habe dann den dümmsten Weg gewählt, denen zu erzählen, was ich als nächstes mache. Ich bin nämlich eingestiegen mit, hey, erinnert ihr euch an dieses U-Boot-Unglück vor anderthalb Jahren zu dem Zeitpunkt? Papa so, ja, dieses Unglück mit den Milliardären an Bord und die sind alle gestorben. Ich so, ja, genau. Ich fahre auch mit zum U-Boot. Ja. Und meine Eltern sind wirklich cool, aber die waren so sauer. Und da kippte bei mir so ein bisschen.
Aber ja, Okay,
das genau, aber das war das, womit ich angefangen. Genau, damit habe ich angefangen und meinte dann, nein, stopp, also es ist nicht das und es ist nicht die Firma. Es ist auch nicht der Ort und es ist auch nicht der Nordatlantik. Es ist gar nicht so schlimm. Und habe dann erzählt von Korallen und der Karibik und jemanden, der versucht hat, das zu verhindern. Und sie haben sich dann beruhigt, aber das ist was für mich ganz privat auch am Anfang stand. Niemand hat gesagt, oh, wie toll. Und das fand ich sehr beeindruckend. Auch meine engen Freunde, mit denen ich gesprochen habe, die mich wirklich seit vielen, vielen Jahren kennen und die wissen, die Maike, die ist bekloppt und die braucht das auch und die macht das gerne, die braucht den Stress, die braucht die Anspannung, dass sie sagten, bist du dir sicher? Willst du das wirklich? Ich habe gesagt, ja, ich will das wirklich. Ja, aber ist das safe? Und bis zu dem Augenblick, wo wir dann final abgetaucht sind, habe ich Nachrichten bekommen mit Leuten, die gesagt haben, willst du das wirklich machen? Und das habe ich so in all den Filmen, in all den Reportagen nie erlebt.
Das ist so, bitte. Wir würden dich nicht irgendwo hinschicken, wo es gefährlich
genau.
ist. Und wir würden, genau. glaube ich, immer nach dem Besten suchen, den man bekommen kann. Und ja. ich glaube auch, dass, also ohne zu spoilern, den hatten wir auch gefunden.
Absolut.
Das heißt, wir würden dich nicht in Gefahr bringen. Das Problem ist, glaube ich, das Kopfkino. Also das kannst du, glaube ich, nicht abschalten.
Exakt.
Selbst wenn du sagst, so, die würden mich ja nicht in Gefahr bringen. Ach, die passen schon gut auf mich auf. Die kümmern sich schon um alles. Kannst du, glaube ich, im Kopf nicht abstellen, dass du sagst, trotzdem mache ich mehr Sorgen als sonst.
Ja. Und das, was du gerade sagst, Ferdi, ich kenne euch und unsere Redaktion gut genug dafür. Ich kenne die Umstände, ich kenne die Sorgfalt. Aber dieses Titan-Unglück, was eng mit Carl Stanley, das ist sein Name, der nennen wir ihn der Tüftler oder auch der U-Boot-Künstler, mit dem wir uns getroffen haben, der mit an Bord war.
Einer der ersten war, der sich an sowas rangetraut hat. Ne?
Ja, ein absoluter Pionier in dem im Bereich. Für mich hat sich das alles erschlossen und meine Angst war eine andere als die meines Umfelds. Man hat daran aber auch gemerkt, was die Bilder dieser Titan, was das ausgelöst hat. Was das für die Menschen, was sich da festgesetzt hat, dieses, erstmal wir hatten die Titanic, ne, bei diesem Unglück, etwas, was ein Weltphänomen unserer Zeit, dann eben diese tragische Katastrophe, die dann auch noch hätte verhindert werden können. Das war ein Skandal und dieser Skandal ist auf einmal auch für mein Umfeld, aber auch für mich so zum Greifen nah geworden. Ich wusste, ich werde jemanden treffen, der kennt sich mit diesem Thema aus, der war sogar an Bord. Und ich glaube, das war dann hat dann auch diese Intensität der Reaktionen meines Umfelds erklärt. Aber letzten Endes, mich hat niemand abgehalten, ins Flugzeug zu steigen oder meine Koffer zu packen und das habe ich dann auch gemacht. Einige Wochen später. Die Anfrage kam im Spätsommer und im Spätherbst ging es dann los.
Was mir gerade klar wird, ist, dass es eine Anfrage gibt und dann vergehen 6 Wochen, wo du das mit Leuten besprichst, denen du vertraust und niemand, der dir sagt, geil, das würde ich machen, sondern alle sagen, bist du dir sicher, dass du das machst? Und mit diesem Zweifel reißt du da an. Aber jetzt lass uns einmal ganz kurz einmal sacken lassen und jetzt vielleicht die Faszination, mit der du dann auf Reisen gegangen bist.
Ich habe mich unglaublich gefreut. Mhm. Wer war mit dabei? Genau, ein Produktionsteam, nennen wir es mal so. Mhm. Wichtige Leute, die Zeitpläne im Blick haben und auch ein Autor, Redakteur, mit dem ich mich dann vor Ort getroffen habe, der das Ganze begleiten sollte. Und am Ende dieses Calls kam auf, der Carl Stanley hat uns geschrieben, es soll wohl einen heftigen Sturm geben. Und ich habe noch schon gedacht, ein heftiger Sturm, was wird uns da erwarten? Können wir überhaupt mit einem U-Boot abtauchen, wenn es da draußen heftig stürmt? Mein naiver Gedanke war, ja, na klar, wir sind ja unter Wasser. Warum denn auch nicht?
Hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, also ich war wirklich so, das wird doch auf jeden Fall funktionieren, gar kein Ding. Und du hattest eben schon mal gefragt, was habe ich in meinen Koffer eingepackt? Tatsächlich lockere Sommerkleidung. Mhm. Also ein paar feste Schuhe und ein paar offene Schuhe, bloß nicht zu viel, weil der Weg dorthin war mit viel, viel Umsteigen und vielen Zügen und Busfahrten. Das wusste ich schon. Also sehe ich dann zu, dass ich möglichst schmales Gepäck einpacke. weil ich auch alleine hingereist bin. Das heißt, nicht mit einem Drehteam hier aus Deutschland, sondern wir wollten uns erst vor Ort treffen. Ja, und Ferdi, ich weiß, wir wollen eigentlich zu dem Abtauchen kommen, aber das Problem ist, es ist so schwierig gewesen, überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen. Es war wirklich, es ist eine der verrücktesten Drehgeschichten, die ich in 12 Jahren erlebt habe, weil es nicht nur erstmal dieses, was machst du da überhaupt, diese Frage ständig kam, sondern es war auch höllenschwierig, da anzukommen. Mhm. Ich bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, mit meinem Köfferchen, mit den Sommerklamotten, also nichts Besonderes. Und bin dann von.
Ich habe Podcast mit Vincent und Vincent sagt, ich habe immer eine Badehose dabei, egal wo ich hinfahre.
Ja, das ist ja. Wir haben alle,
Badehose,
wir haben
immer dabei.
Ja, immer, richtig. Ich habe auch immer, ich packe immer Badeklamotten ein und immer Flipflops. Also es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, ja, die hat man mit. Dazu gehört auch ein ganz, ganz dünner Schlafsack für den Fall, dass man irgendwo da landet, wo man sich eigentlich nicht auf die Matratze legen möchte. Auch das passiert auf unseren Reisen. Also hat man so ein Standardpaket und da gehört bei mir immer Badeanzug, Bikini, ist immer mit dabei.
Ja.
Und ich bin erstmal über die USA geflogen, was auch schon mal per se relativ wild war. Zu dieser Zeit war gerade ein Shutdown. Das heißt, man hat in Europa gesehen, wow, in den USA sowieso großes Chaos im Jahr 2025 und anhaltend. Ich kam also an, bin dann über mehrere Flughäfe in den USA bis nach Honduras, Gott sei Dank pünktlich. Und war da in einer Stadt, die hieß San Pedro Sula. Hat man noch nie von gehört. Liegt im Inland, vielleicht eine Flugstunde mit einem kleinen Flugzeug von Roatan. Das ist die Insel, auf der Carl Stanley wohnt. Das ist die Insel, von der aus getaucht wird. Da bin ich angekommen und sollte dort eine Nacht bleiben und war total stolz, weil ich gemerkt habe, okay, du musstest jetzt schon von Frankfurt irgendwie, ich glaube, über Houston und dann nochmal über Chicago, fragt mich nicht. Also es war wirklich ein einziges Gehopse, weil man erstmal irgendwie nach Honduras kommen musste zur Zeit dieses Shutdowns. Und ich sollte am nächsten Tag von San Pedro Sula nach Roatan fliegen und dort das Drehteam treffen. Und wir wollten dann am nächsten Tag drehen. So weit, so gut. Ich bin dann am nächsten Tag nach einer relativ kurzen Nacht in einem Hotel in der Nähe von dem Airport in Honduras wieder am Flughafen angekommen. Und eine freundliche Flughafenmitarbeiterin sagte mir, wir haben leider keine Direktflüge nach Roatan heute. Das klappt nicht, das Wetter ist zu schlecht. Aber Sie werden in einer Kleinstadt landen und von dort aus wechseln Sie dann nochmal das Flugzeug. Und bei mir wurde schon im Nacken so, das kann... Das, man muss sich das so vorstellen, auch das ganz wichtig für diese Geschichte, verzeiht an alle, die denken, mein Gott, was macht denn jetzt gerade so für Schleifen? Wir befinden uns in Honduras. Wir befinden uns nicht in Italien oder in Frankreich oder in Dänemark oder in Deutschland. Wir sind an einem Ort, der, was die Infrastruktur betrifft, um Längen abgehängt ist von dem, was wir aus unserem Alltag kennen. Wenn es bei uns eist oder regnet an einem Frankfurter Flughafen oder von mir aus auch in Nürnberg oder in Hamburg, dann ist man darauf eingestellt. Dann sind da die Maschinen, dann sind da die Leute, dann sind da die Ersatzflugzeuge in der Regel, um dieses Problem zu lösen. Und ich habe auch bei dieser Reise wieder gemerkt, dass ich mit den Normalitäten unseres Lebens viel zu sicher umgehe. Denn wenn in Honduras das Wetter schlecht ist, dann kann es sein, dass für 3 oder 4 Tage das ganze Leben lahm liegt. Und genau das ist mir passiert.
Oh.
Ich saß an einem netten kleinen Flughafen mit ein paar anderen Touristen, mit vielen Locals in La Ceiba, kurz vorm Ziel. Eine Zwischenlandung, die nie geplant war. Und dann hieß es, hier fliegt heute noch ein Flugzeug. Liebe Frau Greine, Sie können da jetzt mit rein. Das war eine Cessna, ein bisschen größer als eine Cessna. Also wir saßen da zu 5 oder zu 6 und dieses Flugzeug, ich spreche nicht so gut Spanisch, um verstehen zu können, ob dieses Flugzeug kaputt war oder ob es einfach nicht fliegen konnte, aber wir mussten aus diesem Flugzeug wieder evakuiert werden, kurz nachdem es schon angefangen ist, auf die Startbahn zu rollen. Und das war dann das vorläufige Ende meiner Reise und ich saß für 3 Tage in dieser Stadt fest. Denn Roatan, diese Insel, ist abgesoffen. Auf Roatan hat es so furchtbar geregnet, dass da kein Flugzeug landen konnte. Blöderweise hat es auf Roatan aber auch so furchtbar geregnet, dass auch keine Fähren mehr hinkamen. Und ich saß fest. Und das galt nicht nur für mich, sondern auch für das Drehteam, was aus Peru kommen sollte. Also ging erstmal gar nichts. Wir hatten 5 Tage für diesen Dreh eingeplant und dazu gehört ja nicht nur das Abtauchen. Um eine Geschichte erzählen zu können, zeigt man ja auch den Ort, an dem man ist. Man führt Gespräche und die Sanduhr lief also wirklich ab. Ich habe mir dann Taxi genommen, bin von diesem Flughafen aus in diese Kleinstadt La Ceiba, hab da Gott sei Dank noch ein Hotelzimmer bekommen und saß 3 Tage in diesem Hotelzimmer fest, weil draußen wirklich die Welt unterging. Und dann wurde viel telefoniert, ob das mit Carl Stanley war, der auch sehr cool war. Wir können anfangen, über Carl Stanley zu reden. Carl Stanley ist der entspannteste Mensch, der mir je in meinem Leben über den Weg gerannt ist. Carl sagt immer nur, wenn das Wetter nicht gut ist, machen wir hier gar nichts. Und ich
das hätte dich schon beruhigen können, ehrlich gesagt, weil das zeigt ja schon, dass er ein besonderer Typ ist. Also nicht, genau, steigt mal in die Chat, na geht ja schon, sondern, ja, genau.
Ganz genau. Und das hat
es
einfacher gemacht für mich, diese ganze Situation zu akzeptieren. Denn die größte Sorge, um da erst mal drauf zu kommen, ich sag mal so, meine beste Freundin, mein bester Kumpel, die Family hatte, war, dass nicht wir als von Galileo die Situation falsch einschätzen, sondern im schlimmsten Fall die Person, der wir vertrauen. Und du hast es eben schon mal gesagt, Galileo sucht die Besten aus. Und das war auch in diesem Fall so. Carl Stanley war der Beste. Denn Carl hat gesagt, ganz ehrlich, bei dem Wetter machen wir hier gar nichts. Und übrigens, die Maike sollte nicht unbedingt in diese Flugzeuge steigen. Denn man muss auch sagen, eines dieser Flugzeuge auf genau der Strecke ist erst im März ein halbes Jahr zuvor abgestürzt wegen schlechter Wetterbedingungen. Guter Tipp von mir, googelt sowas nicht, wenn ihr in so einer Situation seid. Das macht wirklich Angst. Ja. Und ich habe mich dann dafür entschieden, ich werde auf gar keinen Fall rüberfliegen. Also diese Flugzeuge, auch das, ne, das sind keine europäischen Airlines. Das ist wirklich... da holt der Pilot nochmal so die abnormale Checklist raus, ne, bevor man auf die Startbahn fährt. Und ich habe gedacht, also bei aller Liebe und bei aller Aufregung, wenn, dann geht's für mich mit der Fähre weiter. Also habe ich viele Videos von Regen aufgenommen. Habe ich dann eine Fähre nehmen können, die erste oder zweite Fähre, die dann wieder fuhr, und bin endlich auf Roatan angekommen. Diese Fähre ist nochmal ein Podcast für sich, weil die auch die Kotzfähre genannt wird. Da rennen wirklich Leute rum und verteilen Tüten, weil es so wackelig war. Man hörte überall links und rechts die Menschen, die sich erbrechen müssen. Ich Gott sei Dank nicht. Ich bin eine alte Seglerin, ich kann das ganz gut ab. Aber Pferde, ich weiß, wir sind noch nicht mal am U-Boot angekommen. Es war eine der wildesten Reisen aller Zeiten.
Mehr dazu im zweiten Teil von diesem Podcast nächste Woche.
Die Uhr lief halt auch ab. Weil es ist ja dann irgendwann, wir können ja nicht endlos 10, 14 Tage an irgendeinem Ort bleiben. Also bis ich auf der Insel ankam, war ich schon 5 Tage alleine unterwegs. Und die Freude, das Drehteam zu sehen, die Freude, auf dieser Insel anzukommen, ich habe fast ein bisschen geweint, aber ich war so froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Und jetzt kommen wir aber auch zu dem Punkt, wir reden hier nicht nur über die wilde Reise der Maike Greine, sondern wir reden über Extremtourismus.
Ja.
Das gehört dazu. Wie Extremtourismus sein kann und wie extrem so etwas sein kann, zeigt sich schon an dem Weg dahin. Das muss man mit einplanen. Wenn man extreme Sachen erleben möchte, muss man auch damit rechnen. Man steigt da nicht in den Bus und dann steigt man in ein Flugzeug und dann nimmt man ein Taxi und ist da. Sondern Extremtourismus findet an Orten in der Welt statt, wo man nicht etwas Extremes erleben kann, sondern wo das Leben per se auch viel extremer ist als das, was wir kennen. Etwas, was wir oft, wenn wir an Tourismus denken und an Reisen denken, gar nicht auf dem Schirm haben. Nicht alles funktioniert so, wie wir das gewohnt sind. Und da war diese Reise ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Wir sind auf dieser Insel angekommen. Ich habe meinen Koffer einfach nur so in das nächste Zimmer reingerollert. Hab mich in frische Klamotten geworfen. Und dann sind wir zu Carl. Und das war neben der Reise an sich, neben dem Erlebnis, das Allercoolste, wie dieser Mann wohnt. Was das für ein Freigeist ist, wie klug er ist. Und Carl ist vor 28 Jahren nach Honduras gezogen. Er ist US-Amerikaner. Ich meine aus Connecticut. Und er hat mit 15 Jahren angefangen, seine Begeisterung für das Meer und für U-Boote zu entdecken. Und er hat das also bisher sein ganzes Leben durchgezogen. Das Erste, was ich von ihm kennengelernt habe, war sein fester Handschlag, seine ruhige Art. Man muss sich Karl vorstellen, er ist jetzt Anfang 50, 51 Jahre alt, meine ich. Ungefähr 1,85 Meter groß, sportlicher Typ, hat graue Haare, ein sanftes Gesicht, also ist jetzt nicht so ein total verfreakter Daniel Düsentrieb, wie man sich den vielleicht vorstellt. Den könnte man auch prima ins mittlere Management von irgendeinem Industrieunternehmen setzen. So sieht der aus. Also er sieht normal aus. Es ist kein Typ, wo irgendwie die Haare einsteinmäßig vom Kopf stehen, sondern ein ganz normaler Typ, aber mit einem außergewöhnlichen Wohnort. Denn da, wo andere Leute also vielleicht einen Grillplatz haben, da steht bei ihm sein selbstgebautes U-Boot. In einer der Buchten am südwestlichen Ende, West Bay heißt das Ganze, hat Karl ein Haus gekauft. Und dieses Haus ist direkt am Wasser, direkt in dieser Bucht. Und hinten raus hat er sich einen Steg gebaut, der tatsächlich so 20, 30 Meter ins Wasser ragt. Und am Ende dieses Stegs hängt das U-Boot. Und da hatte ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, wie parkt man eigentlich ein U-Boot? Dinge, über die man nicht nachdenkt. Dieses U-Boot hängt tatsächlich an so einem, wie so einem selbstgebauten Carport unter der Decke und ist gar nicht im Wasser. Und in dem Augenblick, also Karl, ruhiger Typ, der schüttelt einem die Hand und ich komme dann halt auch mit meinem, ich sag mal, manchmal vielleicht auch ein bisschen überrollende Freundlichkeit bis hin zu Aufgeregtheit da an und bin, hey Karl, so nice to meet you, ne? So toll, dich kennenzulernen. I'm so excited. It's so awesome that you're having us. Ne? Also ich freue mich wirklich so, dass wir, und er guckt mich nur so an und sagt, ja, ich weiß aber nicht, ob wir fahren können. Und das war also unsere erste Unterhaltung, die wir beide miteinander hatten. Und als wir dann um sein tolles Haus rum sind und das Boot gesehen haben, wusste ich, was er meint. Die Wellen haben so stark geschlagen. Also der erste Eindruck von Roatán und diesem U-Boot war, um Gottes Willen, also da hätte man auch nicht schwimmen können, gar nichts. Da war kein Boot draußen. Die Palmen haben sich gebogen. Es hat so geregnet. Da ging gar nichts. Und ich bekam auch noch viele Nachrichten aus München, ne, von der Produktion und von Autoren und von Kollegen. Und der Kollege Johannes Musial hat parallel auch den anderen Teil von unserem Explorer gedreht. Der war in Papua-Neuguinea und der war dann schon auf dem Rückweg und schrieb mir, Maike, wie sieht's aus und überhaupt? Und mir war klar, das wird nichts. Weil Karl auch sagte, das wird nichts. Und das war der Punkt. Er hat uns dann relativ flott erklärt, liebe Leute, wenn hier nicht ein Wetterwunder passiert, werden wir nicht fahren können, weil das Boot wird das nicht schaffen.
Mhm. Als du das U-Boot gesehen hast, ich meine, dein Wissen von U-Booten ist ja aus dem Doku-Channel, das heißt schwarz-weiß, braun oder grau.
Ja.
Als ich das U-Boot das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist das echt oder ist es ein Kinderspielzeug? Weil es erstens quietschgelb ist und zweitens eher ein bisschen lustig aussieht, oder? Also was war deiner?
Es sieht ganz putzig aus, ganz niedlich. Man kann sich das vorstellen wie so ein mittelgroßes Auto. Mhm. Sucht euch eine Marke aus, Mini, Twingo, Golf. Ja. Ja. So, das hat so eine Kleinwagengröße. Es ist gelb und es hat tatsächlich auch oben so einen Knubbel wie so ein Aussichtsguckloch. Es sieht aus wie das, was ich meinem kleinen Neffen schenke, damit er damit in der Badewanne spielen kann. Ein gelbes, knubbeliges We All Live in a Yellow Submarine Boot. Und ab da gab es für mich natürlich kein Halten mehr, ne? Also da kam dann auch so eine gewisse sowas wie, das Wetter ist jetzt schlecht, wie, ich möchte aber in dieses U-Boot rein.
Ja.
Das muss jetzt hier passieren. Also da traf dann die Coolness von Karl auf diesen wunderschönen Ort, der im Regen abgesoffen ist, auf dieses knubbelige kleine U-Boot, das wirklich aussieht, als ob man damit neben einem Schwimmbad auch mal drei Runden drehen könnte. was aber auf bis zu 1,5 Kilometern Tiefe tauchen kann. Ja, und letzten Endes haben wir dann erstmal mehr geredet, als dass wir erleben konnten, was aber auch ganz wichtig war, also mit Karl geredet, um erstmal ihn kann vor. Ich durfte rein, ja.
Ja.
Aber erst nachdem Karl uns ein bisschen kennengelernt hatte. Das war ganz interessant.
Ah, okay, der lässt
also wir haben erst viel, also man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir da ankommen und der macht dann die Tür auf und sagt, ja, dann guck doch mal, sondern es war erstmal auch viel Talk. Aha. Viel miteinander reden, ihm nahe kommen. Und ich glaube, ich, selbst wenn er sich diesen Podcast auf Englisch übersetzen lassen würde und ihn hören würde, nimmt er es mir nicht übel. Man musste diesen Mann erstmal auch knacken.
Aha.
Und auch das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil bei allem war immer noch so die Frage, okay, mit wem fahren wir da eigentlich runter?
Ja.
Wer ist der Typ hier überhaupt? Und vor allem, er hat dieses U-Boot gebaut. Können wir dem vertrauen? Und traut er uns das auch zu?
Ja.
Und da wurde es dann halt menschlich und das war insgesamt ganz spannend. Also nachdem ich dann 8-mal vor dem gelben U-Boot auf und ab gehüpft bin und unsere Kamera war dann fast durchnässt und alle wollten wieder rein und sich einen Tee machen, weil es wirklich so grausam nass war, sind wir erstmal mit Karl ins Gespräch gekommen und haben ihn besser kennengelernt. Ich bin dann aber später ins U-Boot und da kann ich dir sagen, wie nennt man's? Platzangst?
Klaustrophobie, ja.
Oder Klaustrophobie. Die Klaustrophobie, ja. Angst, also das sollte man nicht haben. Hast du schon mal so ein U-Boot, darf ich dich mal fragen? Ich weiß nicht. Wenn du jetzt gesagt bekommen würdest, du wirst in so ein U-Boot steigen, wie stellst du es dir vor? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren.
Eine interessante Frage, weil ich habe normalerweise nicht Angst in engen Räumen. Ich bekomme Angst, wenn Wasser im Spiel ist. Und ich das Gefühl habe, wenn das Wasser jetzt steigen würde und ich mich nicht mehr bewegen könnte, hätte ich ein Problem. Also Wasser an sich, mit aller Faszination, ich tauche gerne, ich schwimme gerne, ich bin Wassersportler, ich mag das alles total gerne, ist es natürlich ein feindlicher Ort. Ja? Also wenn du unter Wasser bist und nicht atmen kannst, hast du ein Problem. Ich habe auch mal getaucht mit einer Flasche zum Beispiel und beim ersten Mal runtertauchen habe ich die ganze Zeit gedacht, kann ich dem trauen? Und dann war ich ganz froh, weil es nur halt nicht tiefer, 2 Meter tief, bin ich wieder hoch, habe wieder Luft geschnappt und dann musste ich mich darauf einlassen. Und ich glaube, das ist so das grundlegende Ding, also dir klar zu machen, dass du dich darauf einlassen musst, wenn du das jetzt machst, ist, glaube ich, was du mit dir selber ausmachen musst. Also das wäre so meine Empfindung. Also eine ganz andere Erfahrung. Ich habe mal einen Bungee-Jump gemacht zum Beispiel.
Wow, da hätte ich Angst vor.
An der Schlucht, ja, hatte ich auch. Es war an der Schlucht und es war dann so, okay, ich bin schon angeschnallt. Ich werde mir nicht die Blöße geben, jetzt zu sagen, nee, mag ich doch nicht. Also habe ich mir ganz klar gesagt, das ist jetzt, wenn ich jetzt springe, springe ich und ich ziehe es durch. Und es war wie ein kleiner Tod, in Anführungsstrichen, weil es sich halt komisch anfühlt, die Kontrolle aufzugeben. Aber nach 2 Sekunden fallen, merkst du, wie das zieht und dann kommt die Kontrolle auch zurück und dann ist es ein unglaublich cooles Gefühl. Und da ich ja den Beitrag auch schon gesehen habe, weiß ich, dass wir zu diesem Gefühl noch kommen werden. Aber ich glaube, das ist was auch so Trainer, die dich auf sowas vorbereiten oder Menschen, also Mentalcoaches zum Beispiel, die dir immer sagen, versuch dir das Gefühl zu holen, das du erwartest, statt dich in dieser Angst zu verbeißen. Und ich glaube, dass wenn du klaustrophobisch bist,
schön gesagt,
dass du dich aushältst, dann schaffst du es, glaube ich, nicht. Dann geht, glaube ich, dieser mentale Trick, versuch dich in ein anderes Gefühl zu begeben, geht dann halt nicht, weil das andere viel zu stark ist. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist es halt unglaublich, unglaublich schön. Und ich hatte das Gefühl, dass du da schon warst. Also vielleicht auch, weil es so viele Widrigkeiten gab, warst du schon bei, ist mir ganz egal, ich gehe auf jeden Fall da runter. Vielleicht hattest du das auch schon in allen Gesprächen vorher, hattest du dich schon dahin gebracht, dass du gesagt hast, jetzt lass mich endlich da runter. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der bei dieser ganzen Geschichte am tragischsten war, weil wenn ich habe jetzt gerade mitbekommen, du bist 5 Tage angereist, hast diesen Typen kennengelernt, hattest das Gefühl, wow, bei dem bin ich sicher. Hast dieses U-Boot gesehen und gesagt, hey, das finde ich cool, mit dem möchte ich runtergehen.
Ja.
Und dann
sitzen wir.
Kam Wetter im Weg.
Dann war Wetter.
Ja.
Dann war Wetter. Ich bin rein ins U-Boot.
Mhm.
Und das Interessante, wie du es beschrieben hast, dass man hat eine Erwartung an eine Situation. Und ich habe mich über mich selber lustig gemacht, denn meine Erwartung an dieses U-Boot war, dass es viel größer wäre, auch innen drin, dass da viel mehr Platz ist, dass das viel mehr Tourismus ist, dass das, wir sitzen da auf so Sesseln, ich weiß gar nicht, also ich habe auch gedacht, Maike Kleine, wie blöd bist du denn? Du hättest es, also, was hast, also wirklich, was hast du denn erwartet? Carl Stanley hat dann gesagt, okay, heute, wir gehen mal rein und wir unterhalten, führen Gespräche unten in dem U-Boot. Und ich sitze dann mit diesem Mann, der irgendwie über 1,80 ist und ich, und das U-Boot war voll. Das U-Boot war voll. Das ist kein Kubikmeter. Auf gar keinen Fall. Wow. Und da unten haben der Karl und ich gesessen, draußen 29 Grad, eine Luftfeuchtigkeit wie in einer deutschen Dampfsauna, freitagsabends um 18 Uhr. Und es war wirklich dermaßen warm. Und er hat mir aber erzählt, mit wem er da unterwegs ist und wie oft er da schon war. Und dass er schon Promis mit an Bord hatte. Maduro, der ja in letzter Zeit durch seine Verhaftung durch Donald Trump war, war mit Carl Stanley schon in diesem U-Boot. Das alles hat dazu geführt, dass ich das natürlich noch mehr wollte. Aber er hat mich dann auch angeguckt und gesagt, das wird nicht klappen. Okay. Und das war dann auch das letzte Wort. Packen wir jetzt die Koffer und fahren wieder. Schön wäre es gewesen.
Wie bitter wäre es, wenn das jetzt schon die letzte Episode gewesen wäre? Wie froh bin ich, dass du nochmal hingereist bist, um nochmal einen zweiten Versuch zu starten. Wieder 5 Tage unterwegs oder ging es diesmal schneller?
Wir hatten ganz viel Glück.
Wir hatten
ganz viel Glück. 3 Wochen später habe ich wieder meine Koffer gepackt.
Mhm.
3 Wochen später habe ich wieder in die absolut genervten Augen von Freunden und Familie geguckt, die nur waren, wenn es doch beim ersten Mal nicht klappt, warum fährst du denn wieder dahin? Bist du eigentlich total bekloppt? Und ich habe gesagt, nein, ich will das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. Also ging es wieder hin. Und die zweite Ankunft in Roatan war eine ganz andere. Die Palmen wehten im Wind, die Fischer fischten auf ihren Booten, traumhafte Sonnenuntergänge, Touristen mischten sich mit fröhlichen Einheimischen und ich hatte das Gefühl, ich komme das zweite Mal an diesem Ort an. Nein, ich komme das erste Mal zum zweiten Mal an. So. Es war eine ganz andere Stimmung. Ich habe das erste Mal dann auch gesehen, wie traumhaft schön die Karibik an diesem Ort wirklich sein kann.
Ja.
Das Schöne war, dass es auch Wiedererkennen bei einigen Leuten auf dieser Insel gab, an diesem Ort, die gesagt haben, ach guck mal, das ist wieder diese Frau, die unbedingt mit Karl in das U-Boot steigen will. Und dann war auch Karl wieder da. Und ich glaube, der hat sich gefreut. Also dieser Mann, wirklich, man sieht dem nicht unbedingt seine Emotionen so an, aber er hat sich gefreut. Und dann ging es auch wesentlich entspannter als beim ersten Mal. Wir haben das U-Boot hang dann noch, Karl war gut drauf, das Wetter war gut, es war ein anderes Team. Das Team vom ersten Mal konnte aus Termingründen nicht wieder dabei sein. Also war das Team dabei, was auch vorher bei der Planung eng mitgearbeitet hatte. Es war ein Kameramann, der Yoshi, der Basti, Autor und Produzent auch von vielen Galileo-Explorern und meine Wenigkeit.
Mhm.
Und wir drei haben uns dann an einem Abend mit Karl getroffen, um abzutauchen. Ich weiß, Ferdi, das war eine lange Herführung, aber es gehört alles. Es gehört irgendwie zu dieser Story und dem extremen Tourismus dazu.
Also, ihr seid dann, wärt ihr an dem anderen Tag am Tag abgetaucht und war es dann beim zweiten Mal eher in der Nacht oder hat das andere Gründe?
Wir haben das anfangs auch nicht so ganz verstanden, weil man denkt, ja, es ist doch besser, wenn es hell ist, aber. Und da kommen wir dann vielleicht auch mal so zu dem Thema, warum macht Karl das eigentlich?
Ja.
Karl forscht auch in der Tiefsee. Karl hat schon, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Fische und Lebewesen entdeckt, die vorher nie jemand entdeckt hatte. Mhm. Und Tiere sind auch nachts im Meer aktiver als tagsüber. Und Karl wollte unbedingt, dass wir auch Tiere sehen, dass wir nicht nur in Anführungszeichen den Meeresgrund sehen, wo ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was man sich darunter überhaupt vorstellen sollte. Auch da bin ich relativ mit einer naiven Vorstellung rangegangen. Sondern Karl hat gesagt, lass uns versuchen, Haie zu sehen. Mhm. Lass uns versuchen, so viele Tiere zu sehen wie möglich. Und das findet nachts statt. Und darum hat er gesagt, wir fahren abends erst, ja.
Und wie schnell ging das dann jetzt? Also nach dem kurzen Hallo, noch mal in einem kurzen Quatschen. Also für die Kamera brauchtet ihr das ja nicht mehr, weil ihr habt ja schon mit euch kennengelernt.
Ja.
Konntet ihr eigentlich gleich starten. Okay, das heißt, er hat dann gesagt, alles klar, macht euch bereit, in 4 Stunden, 3 Stunden, 2 Stunden legen wir los.
Nee, das wäre ja wieder zu einfach gewesen. Wir kamen an, das war Montag. Nee, wir kamen sonntags an.
Wann wird denn das hier einfach? Entschuldige bitte.
Ich weiß, sonntags kamen wir an. Da haben wir uns als Team getroffen, sind dann montags zu Karl. Der hat erstmal gesagt, heute ist noch nicht ideal. Wir fahren morgen.
Wahnsinn.
Und dann war es Dienstag. Und dann waren wir Dienstag bei Karl. Wir hatten übrigens dann auch mittlerweile ein Hotel neben Karl. Ne? Also, dass wir einfach auch wirklich, wir haben quasi 100 Meter Luftlinie von ihm gepennt, dass wir sobald es geht einfach auch los können. Und Dienstag sagte uns Karl wieder, nein, heute passt es nicht. Und da wurde ich dann nervös. Wie lange sollen wir denn jetzt noch warten? Und wie ist das bei anderen Leuten? Man kann das ja buchen. Also wer das jetzt hört und denkt, oh mein Gott, das Chaos will ich auch erleben. Ihr könnt es buchen. Wer macht denn das mit? Also wer wartet denn auch tagelang dann vor Ort und guckt mal, wie es so läuft und wann können wir dann runter? Und dann hat er sich festgelegt, hat gesagt, Mittwochabend um 17 Uhr treffen wir uns.
Cool.
Und dann ging uns sowas von die Pumpe, dem Yoshi, dem Basti und auch mir, weil dann hatten wir den Termin.
Vorher die ganze Zeit, wir wollen. Ey. Und dann, ihr könnt...
Erstmal war dann auch tatsächlich ene mene mu, passen wir da überhaupt alle rein.
Ja.
Weil ich bin... Ich soll für den Zuschauer erleben und das kommentieren und mich mit den Leuten vor der Kamera unterhalten. Du brauchst aber immer noch jemanden, der das Ganze dreht. So, und dann unter uns bleibt dann die eine Person oben da sitzen und erlebt das nicht mit. Und das war ein bisschen anders als bei anderen Drehs, dass wir dann auch wirklich gesagt haben, okay, wir wollen da als Team zusammen runter. Wir haben jetzt hier auch wieder tagelang gewartet. Und, das muss man auch sagen, das ist auch was Einmaliges im Leben und da kommt auch der Teamgedanke, da nicht zu sitzen und zu sagen, aber ich will jetzt unten mehr Platz haben. Lieber Kollege, bitte bleib du oben stehen und warte dann auf uns, sondern das fühlte sich dann auch noch größer an als der Dreh, wenn ich das überhaupt so sagen darf. Aber das wurde dann, wir wussten, wir werden, und ich kriege jetzt schon wieder gerade Gänsehaut, wussten, wir werden etwas erleben können und wir können etwas zusammen erleben, was nur ganz, 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 ganz wenig Menschen überhaupt erleben können. Wir reden hier davon, etwas zu erleben, was dem Space, dem Weltraum gleichkommt. Mhm. Das Meer ist unerforscht. Wenn wir reden von 2-3 Metern, die meisten von uns überhaupt in die Tiefe tauchen könnten, mit unseren Lungen, mit unseren Mündern, unseren Nasen, und dann ist Ende im Gelände. Wir reden davon, dass es eigentlich nur dem Militär möglich ist, U-Boote zu bauen, die zu finanzieren, sagen wir mal. Bauen können das einige, aber das muss man erstmal finanzieren können, die in diese Tiefen gehen. Und dann reden wir von den 0,0000001% Menschen, die das Geld haben, sich ein privates U-Boot zu leisten. Und dann gibt's Karl, der das Ding einfach seit 35 Jahren, der daran baut und der das lebt und der das liebt und der sagt, okay, let's go. Also haben wir gesagt, wir gehen als Dreierteam rein, haben das in den Stunden davor noch ausprobiert und dann bricht die Hektik aus. Wie viele Kameras, wie viele Mikrofone, wo sitzen die, wer kann was halten, wer sich, also ihr könnt euch vorstellen, wir haben halt einen Versuch und da muss alles sitzen. Das heißt, man muss in so einem winzigen U-Boot den Karl sehen können, man muss mich sehen können, man muss aber auch immer noch die Möglichkeit haben, flexibel mit einer Kamera zu sein. Man muss rausgucken können und wie eben schon beschrieben, da unten ist kein Platz. Also haben wir den Nachmittag vor dem Abtauchen und ich glaube, das hat uns dann auch ein bisschen beruhigt, weil wir konnten einfach nur unserem Job nachgehen. Dieses U-Boot, die heißt Idabel, auszustatten. Und dann kam der wunderschöne karibische Sonnenuntergang. Und dann, das ist eigentlich ganz, ganz süß gewesen auch, dann wurden auch die beiden Jungs mit mir immer ruhiger. Dann sind wir in das Boot runter und wirklich so vor meinen Augen, wie auch jetzt gerade, während ich das erzähle, ist auch diese ganze Reise nochmal so vor meinem Auge abgelaufen, diese Unwahrscheinlichkeit, sowas erleben zu können. Diese wirklich für mich auch, also ich erzähle das so runter, aber das ist auch schon belastend, so tagelang alleine durch die Weltgeschichte zu eiern und nicht zu wissen, klappt das oder klappt das nicht. Und dann nach Monaten endlich da zu stehen. Und dann schrieb meine Schwester, die wirklich ein ultra cooler Typ ist. Und meine Schwester hat selbst schon den Atlantik überquert mit einem Segelboot. Also die Beklopptheit liegt in der Familie. Ich selbst Seglerin, halt den Atlantik überquert, 3 Wochen lang, ist in der Nähe angekommen damals von Teneriffa, in der Nähe angekommen, wo ich dann auf Roatan war. Und die schrieb mir nur so, wehe, du meldest dich nicht sofort, wenn du wieder gut oben angekommen bist.
Und trotzdem gut den Gedanken nach hinten zu nehmen. Trotzdem gut zu sagen, meld dich, wenn du wieder oben bist.
Ja.
Ich hatte jetzt gerade Angst, dass die dir Angst macht, hat sie aber nicht gemacht. Sehr cool.
Hat sie nicht, nein. Schwester. Aber in
gut,
ja, die ist eine alte Abenteurerin. Was soll ich sagen? Dann sind wir rein ins U-Boot.
Mhm.
Und ich weiß, ich habe, da ging der Wahnsinn dann ja erst wirklich richtig los.
Mhm.
Boah, Ferdi, es war, ach Gott, ich kann das. Ich bin so froh, dass es einen Film gibt, weil das kann man gar nicht beschreiben.
Das ist, glaube ich, nur die Übertragung.
So froh, dass es das auf Film gibt, weil ich glaube, ich könnte nie vollständig erklären, wie es da aussieht, wenn das Ganze nicht komplett gefilmt worden wäre. Das ist atemberaubend.
Ich fand auch den Moment, also das ist der O-Ton, wo du sagst, dein Puls ist bei über 100 und du, also da ist schon auch Nervosität da in dem Moment, oder? Dann ist man schon angespannt.
Man ist sehr angespannt, weil in dem Fall gibt es auch eigentlich nur 1 oder 0. Entweder wir gehen runter und wir kommen wieder hoch oder wir gehen runter und wir kommen nicht wieder hoch. Und wenn man in so einer absoluten Situation ist, also ich meine, ich bin nicht mit dem ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen. Ne? Also ich konnte auch auf die Erfahrung von Karl bauen. Aber da schleicht sich dann schon so ein Gefühl hoch von entweder es klappt oder es klappt nicht und es muss dir klar sein. Ja. Und da wurde ich dann tatsächlich nervös.
Was macht der Karl in so einem Moment? Ist der?
Der war.
Ist der, beruhigt er dich und sagt, jetzt entspann mal, oder ist der schon in seinem Tunnel?
Der Karl ist, glaube ich, immer irgendwie in seinem eigenen Tunnel. Das, also ich fand das sehr sympathisch auf eine Art und Weise. Der hat gar nichts gesagt. Also der war nur darauf fokussiert, so, jetzt bitte einsteigen, einmal nochmal bitte Füße abklopfen, bitte keinen Sand ins U-Boot, dann geht mal rein und los geht's. Das war's. Also nichts von wegen, wir halten uns jetzt noch an den Händen und wie toll, diese gemeinsame Erfahrung, gar nichts. Karl, alle bitte rein, Luke zu, ab geht's. Da gab's keine Ansprache, da gab's auch kein, bist du dir sicher, sondern der grinst und sagt so, let's go. Und auf eine Art und Weise fand ich das sehr sympathisch. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich Beruhigung braucht vorher, ist Karl nicht unbedingt die Person, die das macht.
Verstehe. Und dann, ihr seid mit dem U-Boot erstmal rausgefahren, oder? Also erstmal ins Wasser rein, ja, und dann.
Ja, ins Fahrwasser, genau. Also jeder, der sich vielleicht ein bisschen mit Bootsfahren auskennt, ob das jetzt Kanu ist oder Segelboot, Motorboot, es gibt Fahrrinnen, also ein Bereich auf dem Wasser, durch den man durchfahren kann, um aufs offene Meer hinauszukommen. Da muss man auch durchfahren. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil vielleicht außerhalb Korallen sind oder tatsächlich das Wasser auch gar nicht tief genug ist. Und dieser Moment, wo das Boot, die Idabel, ins Wasser herabgelassen wird und dann von den Seilen gelöst wird und auf einmal schwimmt man. Ja, man sitzt in dieser Styroporkugel und das Wasser schwappt auf das Bullauge und das alleine war schon wahnsinnig aufregend. Es fühlt sich erstmal an, als würde man durch ein Bullauge quasi unter Deck rausgucken aufs Wasser. Allerdings muss man sagen, dass wir waren ja zu dritt, der Yoshi, Basti und ich, wir saßen da drin und es war unfassbar heiß. Also nochmal zur Erinnerung, ne, wir sind nicht an der Nordsee, wir sind nicht an der Ostsee, wir sind auch nicht auf Malle im Dezember, sondern das ist die Karibik, draußen tagsüber 35 Grad und die Idabel hat sich aufgeheizt, auch die Luft hat sich aufgeheizt und das sind dann 4 erwachsene Personen in diesem wirklich winzigen Raum eingepfercht und mir ist die Suppe wirklich aus allen Poren und überall und da gab es dann so einen kleinen Ventilator, also wirklich ein ganz kleiner Ventilator, so 15 cm Durchmesser, da unten ist ja kein Platz und der hat gerödelt, 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 gerödelt und wir waren, glaube ich, die ersten Minuten erstmal damit beschäftigt, uns irgendwie daran zu gewöhnen, wo wir gerade sind. Also es war sehr, sehr viel auf einmal. Und da muss ich sagen, war es auch wieder irgendwie schön, dass Karl gar nicht viel erklärt hat. Also wir sind einfach gefahren und sind wie die kleinen Kinder, haben wir da unten drin gesessen und konnten es eigentlich nicht fassen, was da gerade passiert.
Und vorm Abtauchen hat der Karl da zumindest irgendwas gesagt oder ist er auch einfach nur, hat er einfach mal das Ding abkippen lassen und ist runtergegangen?
Genau das ist passiert. Das Ding ist, also wobei, ja, er ist eigentlich abgekippt und ist abgetaucht. Dieses Bullauge, vor dem wir mit großen Augen gehockt haben, das sieht man im Film auch ganz wunderbar, ist relativ groß. Also ich würde sagen, es hat schon so einen halben Meter Durchmesser. Das heißt, also 3 Leute können da ganz gut durchgucken und man sieht, was passiert. Interessant ist aber tatsächlich auch, wie wendig dieses U-Boot ist. Er hat es dann erstmal abgesenkt und ist dann tatsächlich so ein bisschen nach vorne gekippt. Erstmal geht es so ein bisschen wie im Aufzug runter für einige Meter. Und als wir gemerkt haben, dass wir vollständig auch von Wasser umgeben sind, wir haben uns dann so ein bisschen angefangen, naiv zu bewegen. Ich erinnere mich, dass ich mich noch weiter an das Bullauge ranwagen wollte, ja, vor dieses große Fenster, was da drin war. Und dann ist dieses ganze Boot plötzlich nach vorne gekippt. Und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist wirklich einfach nur eine Kugel, in der wir drin hocken. Und Karl hat das gar nicht groß kommentiert. Und, oh Gott, ich freue mich so davon zu erzählen, weil das so schöne Erinnerungen sind. Wir sahen dann plötzlich, als es runterging, einen Schwarm Fische. Und die sind für mich bis heute wie die Silbertalerfische, so habe ich die genannt, weil es aussah, als ob wirklich Silbertaler vor diesem U-Boot tanzen würden. Und die sind auch mit uns mitgeschwommen. Und dann hat sich eine Welt vor uns ausgebreitet, die eigentlich ganz anders war, als ich sie mir vielleicht am Anfang, als diese Anfrage reinkam, hey, möchtest du mit einem U-Boot in der Karibik tauchen gehen, vorgestellt habe. Man denkt, wenn man ans Tauchen denkt und an die Karibik denkt, denkt man an Korallen, also ich zumindest, Korallen und bunte Fische und so Great Barrier Reef mäßig, aber es ist ganz anders. Es ist viel unaufgeregter. Es ist vor allem einfach unendliches Blau. Also man sieht erstmal, wenn man da abtaucht, gar nicht so viel. Es war ja auch schon Nacht. Also man hat diese tanzenden Silberfische im Licht des U-Boots und man hat dieses unendliche Blau, durch das wir dann mit Sicherheit 20 Minuten einfach wir sind einfach durchgetaucht. Es hat nicht aufgehört. Die ganze Zeit springen mal hier und da so winzige kleine Tintenfische vor dem Fenster rum. Oder man sieht so Plankton oder mal so eine kleine Alge. Es passiert eigentlich gar nicht viel, aber wenn man in so einem unendlichen blauen Strom taucht, also es hat süchtig gemacht. Ich weiß, ich habe da gesessen, ich habe rausgeguckt und ich hatte das Gefühl, ich möchte jeden einzelnen Moment für immer auf meine innere Festplatte brennen. Es war
ja,
so toll.
Bild. Behält man ein Gefühl für Tiefe bei der ganzen Geschichte oder ist das nachdem das erste Mal das ganze Ding vom Wasser umschlossen ist, verliert sich das und du, also keine Ahnung, du für mich, so wie du es erzählst, hat das für mich ein Gefühl von Weltraum, ja? Also irgendwann bin ich wie im Weltraum und das Ganze rauscht schon mir vorbei und du verlierst so jegliches Gespür für Tiefe, für Zeit, für Entfernung, für alles Mögliche. Also so eine ganz eigene Welt.
Ja, ja, das ist der perfekte Vergleich. Genau so ist. Also ich war noch nicht im Weltall, noch nicht. Ja. Ich würde es tun. Aber genau so ist es. Du bist irgendwann unter Wasser und dein Verstand sagt dir, hey, wir gehen immer tiefer. Also da gab es auch einen Tiefenmesser bei uns. Also wir konnten schon schauen, wie tief, wo sind wir eigentlich gerade tiefenmäßig. Aber man fühlt es nicht. Was auch gut ist, weil würde man es fühlen, würde man implodieren. Also man sitzt da drin in seiner Kapsel, kann aber auch, weil es eben dunkel ist, gar nicht mehr richtig erkennen, wie tief man eigentlich gerade ist. Und man taucht und taucht und taucht.
Und hatte der Karl ein Ziel? Also wusste der, wo der hin wollte?
Absurderweise ja. Also ich habe am Anfang eigentlich auch ganz naiv gedacht, wir cruisen da mal so ein bisschen rum. Aber der Mann kennt sich da unten aus, wie andere Leute aus dem Haus gehen und wissen, welche Straße in ihrer Nachbarschaft liegt. Mhm. Und das Interessante ist, da unten ist dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sehen, wie zum Beispiel bei einem Korallenriff oder so. Also da tut sich so eine Mondlandschaft auf und die ist Karl eigentlich mit uns abgefahren. Und er weiß dann genau, ah, da jetzt, wenn du jetzt in die Richtung guckst, da ist doch eine Felswand und da vorne liegen drei Bierdosen. Gibt's leider auch da unten, ist mir auch aufgefallen, muss man echt sagen. Und da sind normalerweise die Haie und ach, da liegt doch ein Pferdefuß, da haben wir mal einen Köder gelegt. Und da wurde er dann auch so ein bisschen gesprächiger. Und das aller der coolsten Momente war, dass er einfach eiskalt einen Laserpointer rausgeholt hat und hat dann oben, ne, wir hatten unten dieses Bullauge und er hat oben sein eigenes Bullauge und hat dann wie ein Lehrer in der Schule gesagt, so, und wenn wir jetzt hier vorne gucken, da ist die Pflanze sowieso und hier da unten, das ist ein, was weiß ich was, Fisch. Das war toll. Und ich meine, das ist genau der Punkt, wo ich denke, wie toll, dass wir das alles mit drei Kameras gefilmt haben, dass man es sich angucken kann, wie sieht das Meer eigentlich aus, ja, wenn man 400 Meter in der Tiefe ist. Und es hat was ganz Feines. Es ist, dadurch, dass es so tief ist, ist eigentlich jede Art von Leben absolut außergewöhnlich. Also es ist nicht, dass man da unten aus dem Fenster guckt und die abgefahrensten Unterwasserfische sieht, sondern es ist auch sehr spärlich. Es ist ein bisschen wie eine Mondlandschaft. Und dann haben wir eine Seegurke gesehen. Ich weiß nicht, was ich mir vorher unter einer Seegurke vorgestellt habe, aber es ist ein luzides, transparentes, fast hellblau leuchtendes Wesen, was sich vor uns geräkelt hat und Karl hat nachher gesagt, eine Sexy-Show abgezogen hat und wirklich direkt 2 Meter vor uns, so 30, 40 Zentimeter lang, vor uns getanzt hat. Und man denkt einfach, da unten ist nichts. Wovon lebst du? Wie lebst du? Wie hast du dich da gehalten? In der Tiefsee sind Arten und Lebewesen zu sehen, die es einfach wirklich geschafft haben, auch vor uns Menschen, sich entsprechend über Millionen zu verstecken. Und darum sieht man da unten auch so ein Stück Unendlichkeit, was Zeit betrifft. Also da sind irgendwelche ganz feinen Schwämme, Algen an der Wand, die, weil es eben da unten eigentlich so tot sein müsste, absolut faszinierend sind. Mich hat das komplett weggehauen.
Das konnte man sehen, ja. Und auch das jetzt, wo du es erzählst, kriegt das nochmal total viel Lebendigkeit, obwohl du sagst, dass es gar nicht so lebendig war da unten. Wie lange wart ihr unterwegs?
Insgesamt 2,5 Stunden. Ich habe gedacht, es wären 30 Minuten.
Ja, glaube ich dir.
Und es ist eigentlich nicht viel passiert und trotzdem wird halt alles, was passiert, viel größer. Zum Beispiel sind wir, Karl kann dieses U-Boot mit Luft steuern. Mhm. Also durch Luft nach links und nach rechts und nach oben und nach unten. Und dann sind wir zwischendurch auf dem Boden aufgesetzt, zum Beispiel. Und das klingt jetzt erstmal so, oh ja, klar, warum auch nicht, aber in dem Augenblick Das ist so ein Schock. Du fährst da unten rum und auf einmal macht's pop. Und man denkt so, ja okay, wenn wir jetzt haken, wenn jetzt was kaputt geht, wir kommen nie wieder hoch. Aber ich muss sagen, da habe ich mich bei mich selber gewundert. Ich war da sehr resilient. Also ich habe gedacht, oh gut, wir sind jetzt hier unten. Ich will jetzt sehen, was da draußen passiert und den Rest blende ich einfach komplett aus. Ja.
Oh, so. Das war das, was ich dachte. Also hast du das noch im Kopf gehabt, dass das auch alles gefährlich sein könnte? Oder ist das in dem Moment dann noch einfach total weg? Vielleicht war es weg, bis ihr das erste Mal auf dem Boden aufgeschlagen seid.
Da war es kurz auf jeden Fall wieder da.
Da war es plötzlich wieder da.
Ich glaube, es war bei mir etwas, es klingt ein bisschen merkwürdig vielleicht. Mich hat das ein bisschen auch so gekickt, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, bist du bekloppt? Cool. So, so ein Gefühl. Oh mein Gott, das ist lebensgefährlich. Abgefahren. Und es war mehr, dass es mir zwischendurch durch den Kopf gegangen ist, wo ich bin und was passiert, wenn jetzt irgendwas schief geht. Aber das waren Bruchteile von Sekunden. Und dann habe ich das einfach wieder so weggeschickt. Ich habe die Angst einfach weggeschickt.
Das glaube ich, also ich glaube auch, das hat was damit zu tun, ob du, wie sehr du in diese Welt eintauchst und wie sehr dich diese Welt auch einnimmt. Vielleicht hat das dann einfach keinen Raum mehr. Okay, ja. Und irgendwann wird der Kaya gesagt haben: So, wir sind durch, wir fahren wieder hoch.
Hat er nicht.
Das hat er nicht
hat er
gesagt.
Nicht. Nein, er hat das nicht gesagt. Also, schaut euch den Film an. Wir haben da unten wunderschöne Dinge gesehen. Fantastische Felswände, die 5-6 Meter einfach so in die Luft ragen. Und dann sind wir über... Oh Gott, man hat das Gefühl, man ist auf einer Insel und plötzlich stürzt das Meer einfach in die absolute Schwärze. Und irgendwann fahren wir hoch. Und das haben wir dann nur daran gemerkt, dass unser Tiefenmesser eben angezeigt hat, dass wir nach oben fahren. Und ich weiß nur, dass ich gedacht habe, ich will nicht. Ich möchte gerne hier unten bleiben. Und ich würde so gerne wissen, wie das wohl von außen auch aussah. Das ist halt was wir nicht filmen konnten. Wie diese winzige... Im Vergleich zum Weltmeer, dieses winzige U-Boot mit diesen 4 Bekloppten da drin, in Gelb, durch dieses unendliche Meer taumelt. Also das muss völlig verrückt sein. Und ich habe wirklich gedacht, ich möchte gerne hier unten bleiben. Hier ist es so friedlich. Hier ist es so still, hier ist es so ruhig. Und dann sind wir hoch. Und dann hat Karl was gemacht. Da bin ich auch ohne Ankündigung. Karl ist kein Mann der großen Worte. Karl hat plötzlich draußen und drin das Licht ausgemacht. Wir hatten drin nur so eine, gab so eine kleine Funzel, ne, die mit der Technik zu tun hat. Draußen die Scheinwerfer vom U-Boot. Und plötzlich hat er das Licht ausgemacht. Absolute Schwärze, absolute Ruhe. Und plötzlich fängt es vor dem Bullauge an zu funkeln. In, ich weiß nicht, gelb, grün, ich kann es gar nicht sagen. Und das war fluoreszierendes Plankton.
Wow.
Und dann sind wir wie in einem Aufzug in diesem U-Boot nach oben gefahren, durch dieses strahlende Plankton. Es war, ich weiß, ich werde fast ein bisschen kitschig, aber das war absolut atemberaubend schön. Und irgendwann macht es plopp und man ist wieder oben. Und man sieht die Lichter vom Strand, von diesem Ort, an dem wir gewesen sind. Die Lichter vom U-Boot beleuchten die Wasseroberfläche von unten. Und man denkt, oh ja, alles gut gegangen. Also. Und dann sind es noch 300, 400 Meter, bis man wieder am Dock ist. Und es war dann aber auch in dem Moment, als wir dann am Dock ankommen, okay, weil... Wir, also ich glaube, ich spreche auch für die anderen beiden und ich, in dem Augenblick auch gemerkt haben, wie überwältigend das ist. Man ist dann auch ein bisschen durch im Kopf. Und dann waren wir wieder da und sind rausgestiegen. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben uns dann von relativ schnell von Karl verabschiedet. Also ich glaube, auch für ihn ist das dann schon auch anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Man merkt das unten nicht so, aber wenn man dann oben ist, denkt man auf einmal, was war das denn? Und dann ist es wieder heiß und auf einmal ist man zurück. Und ich weiß doch, dass der allererste Gedanke war, ich will das wieder haben. Das war mein erster Gedanke, war, das kann nicht das letzte Mal gewesen sein. Und wir sind dann, wir waren dann vielleicht noch 5 oder 10 Minuten da vor Ort. Wir müssen dann auch unser Equipment einpacken. Ne? Man filmt dann auch nochmal, wie wir uns verabschieden. Das sieht man im Film. Und wie Karl und ich uns auch nochmal so richtig festdrücken. Und ich war diesem Mann einfach dermaßen dankbar, dass er dieses Boot gebaut hat. Ich war dem so dankbar dafür, dass er, dass es ihm so wichtig ist, auch mit diesem Boot, mit der Idabel auch zum Naturschutz beizutragen. Also der Mann hat, ich weiß nicht, wie viele Tierarten entdeckt. Ich war dem Leben, dem Team, Galileo und allem auch so dankbar, dass ich das erleben durfte. Und wir sind dann, nachdem wir das Equipment eingepackt hatten, das dauert dann auch immer noch ein bisschen, ne, dass alles verstaut ist. Und dann sind wir was essen gegangen, das weiß ich noch. Und wir drei haben da gesessen, ohne Karl. Karl ist schlafen gegangen und unser Team, der Yoshi, Basti und ich, also Kamera, Redakteur und ich als Host, wir haben uns dann hingesetzt, saßen an so einem Tisch und da kam so eine total coole Honduras-Köchin, Kellnerin und hat uns mit irgendwelchen Nachos versorgt. Und wir konnten irgendwie gar nicht so richtig reden. Wir waren einfach platt, glücklich. Und dann haben wir uns auch ein bisschen gefeiert. Das muss ich auch zugeben. Dann fanden wir uns auch ein bisschen cool, dass wir es durchgezogen haben. Ja.
Ich habe ja irgendwo im Intro mal die Frage gestellt, war es das wert? Also das ist das, was ich aus dem ziehe, was du sagst. Es war absolut alles total wert und es hat absolut Spaß gemacht. Ich glaube, du hast dich dann in dem Moment auch noch bei deiner Schwester kurz gemeldet und gesagt, es ist alles gut gegangen, oder?
Ja, richtig. Ja, ich habe meiner Schwester, geschrieben, habe gesagt, ja, war total toll. Wir sind wieder oben und sie war tatsächlich eine der wenigen, die gesagt hat, ich will das auch. Und ich habe gedacht, okay. Vielleicht spare ich mir den einen oder anderen Urlaub und nehme sie dafür irgendwann mal mit dorthin.
Bei aller Kritik an Extremtourismus, extrem bedeutet hier eigentlich nur, dass man das normalerweise nicht bekommt, dass das Dinge sind, die normalerweise nicht zu sehen bekommt. Und das Extreme ist eigentlich extrem erleben gewesen, oder?
Ja, etwas zu erleben, etwas erleben zu dürfen, was eigentlich für den Menschen nicht möglich ist. Jetzt gibt's aber auch noch so eine andere Seite der Medaille, über die ich mir auch Gedanken mache. Ich möchte jedem Menschen wünschen, das zu sehen und gleichzeitig wünsche ich diesem Ort nicht, dass es geht. Das klingt so ein bisschen widersprüchlich.
Ja, ich verstehe schon.
Aber, und das muss man auch nochmal sagen, neben diesem Erlebnis hat das U-Boot-Tauchen dort an diesem Ort auch wirklich eine wissenschaftliche Bedeutung. Und wenn ich etwas mitnehme davon, ist es auf jeden Fall auch diese Zerbrechlichkeit, diese Einzigartigkeit und wie schützenswert auch dieses Ökosystem ist. Und ich habe so ein bisschen eine neue Leidenschaft gefunden. Und ich habe überlegt, ob ich es dir zeigen soll. Darf ich mal gerade was holen? Das macht man im Podcast normalerweise nicht. Ich komme gleich, ich gebe mir eine Minute, warte. Ja. Moment, komme wieder. So. Als direkte Konsequenz aus diesem Erlebnis habe ich angefangen, tauchen zu lernen.
Ach echt?
Ja. Ich mache seit einigen Wochen meinen Tauchschein. Tatsächlich mit dem Wunsch und mit der Idee, mich auch noch viel, viel mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Jedes Jahr in ein Tauchboot steigen wird mir sehr wahrscheinlich nicht vergönnt sein, aber mehr vom Meer zu sehen, das habe ich mir vorgenommen.
Dann hat es ja dich wirklich auch nachträglich so beeindruckt und dir nochmal einen total neuen Weg aufgezeigt. Das ist ja voll cool.
Total. Ja, ich bin tatsächlich losgetigert, als ich wieder in meiner Heimat war, habe mich nach einer Tauchschule umgesehen und habe dort vor einigen Wochen angefangen, meinen Tauchschein zu machen.
Michael, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Tiefe und uns auch mitgenommen hast in die Tiefe deiner Empfindungen, weil die waren ja auch wirklich unglaublich deep. Ganz, ganz lieben Dank dafür und danke, dass wir diesen Podcast zusammen hatten. Und ich freue mich schon auf deine nächste Reise, auf dein nächstes Erlebnis und ich hoffe, dass du das wieder mit uns teilst.
Ich danke dir auch und ich freue mich darüber, wenn sich viele, viele Leute den Film angucken. Und auch wer Fragen hat, kann sich total gerne bei Instagram bei mir melden. Ich freue mich darauf, mit euch über das Meer zu reden.
Hab einen schönen Tag, liebe Grüße.
Dir auch, Ferdi, danke. Ciao.
Ciao.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.